Wir hören jetzt den Predigtext.
Als Jesus wieder auf die andere Seite des Sees zurückgefahren war, lief eine große Menschenmenge zusammen. Jesus war noch am Ufer. Da kam einer der Leiter der Synagoge mit Namen Jairus. Als er Jesus sah, fiel er vor seinen Füßen nieder und flehte ihn an. Meine kleine Tochter ist kurz vor dem Sterben. Deshalb komm mit und lege deine Hände auf sie, damit ihr geholfen wird und sie weiterleben kann. Da ging Jesus mit ihm.
Eine große Menschenmenge folgte ihm und drückte sich eng an ihn heran. Darunter befand sich auch eine Frau, die schon seit 12 Jahren an einem unheilbaren Blutfluss litt. Sie hatte durch die Behandlungen vieler Ärzte schon viel über sich ergehen lassen. Dabei hatte sie ihr ganzes Hab und Gut eingesetzt und es hatte ihr doch nichts genützt. Vielmehr wurde es immer schlimmer mit ihrer Krankheit. Weil sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Menschenmenge von hinten an ihn heran und berührte seine Kleidung. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand berühre, dann werde ich wieder ganz gesund werden. Augenblicklich hörte ihr Blutfluss auf. Sie spürte in ihrem Körper, dass sie von ihrer Krankheit geheilt worden war. Jesus wusste im selben Augenblick, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich in der Menge um und fragte, wer hat meine Kleidung berührt?
Seine Gefährten sagten zu ihm, du siehst doch die Menge, die sich von allen Seiten an dich herandrängt. Und dann fragst du, wer dich berührt hat? Doch Jesus schaute in alle Richtungen, um die Person zu sehen, die das getan hatte. Die Frau war voller Furcht und fing an zu zittern, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie fiel vor Jesus nieder und sagte ihm ganz genau, wie alles gewesen war. Doch der sagte zu ihr, Tochter, dein Vertrauen hat dich wieder gesund gemacht. Geh im Frieden und sei geheilt von dem, was dich quält.
Während er noch mit ihr sprach, kamen einige Leute aus dem Haus des Synagogenvorstehers mit der Nachricht, deine Tochter ist gestorben, warum belästigst du den Lehrer noch? Jesus hatte mitgehört, was sie zu ihm gesagt hatten. Da sagte er zu dem Vorsteher der Synagoge, hab keine Angst, vertrau einfach. Keiner durfte ihn dann begleiten, außer Petrus, Jakobus und Johannes, der Bruder von Jakobus. Als sie in das Haus des Synagogenvorstehers kamen, sah Jesus das Menschengewühl und die Frauen, die weinten und laut klagten. Als er in das Haus hineinging, sagte er zu ihnen, was macht ihr solch einen Lärm? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern schläft nur. Doch sie lachten nur über ihn. Da warf er sie alle hinaus und nahm den Vater des Kindes und die Mutter mit sich, ebenso die, die bei ihm waren, und trat in das Zimmer, in dem sich das Kind befand. Dann ergriff er die Hand des Mädchens und sagte zu ihr, Talita cum, das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Sofort erhob sich das Mädchen und lief umher. Es war 12 Jahre alt. Da gerieten alle völlig außer sich. Jesus schärfte ihnen ein, dass es niemand erfahren sollte. Dann sagte er, dass man ihr etwas zu essen geben sollte.
Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich sehr über die Einladung, die über eine persönliche Freundschaft mit Familie Kasülke zustande kam. Mein Name ist Anne Schumann. Ich bin, wie vorhin schon gesagt, Lehrerin für Englisch und evangelische Religion und ansonsten noch Predikantin in der evangelischen Kirche und auf die Art und Weise eben auch manchmal am Predigtpult. Was willst du lieber? Als einer meiner Brüder im Grundschulalter war, Da war das eine Zeit lang seine wichtigste Frage im Leben. Und dann kamen immer so erquickliche Alternativen wie: Willst du lieber von der Dampfwalze überfahren oder vom Tiger gefressen werden? Und da sollte man sich dann entscheiden. Und mein Bruder konnte ewig so weiterfragen und hat die komplette Familie damit wahnsinnig gemacht. Es gibt Alternativen, die sind keine. Und in der Geschichte, die wir gerade gehört haben, ist es auf der einen Seite das schreiende Elend des Vaters und auf der anderen Seite eine schwer chronisch kranke Frau. Ein sterbendes Kind, eine schwere Krankheit. Ich möchte da nicht wählen müssen. Und ich möchte auch nicht wie Jesus zwischen beiden stehen und jetzt entscheiden müssen, um wem ich mich jetzt kümmern soll. Diese ganze Geschichte ist im Grunde eine einzige riesige Überforderung für alle Beteiligten. Der Bibeltext beginnt mit dem schreienden Elend. Der Vater, ein Synagogenvorsteher, ein angesehener, würdiger Mann, ist zu keinerlei Selbstbeherrschung mehr fähig. Er wirft sich vor Jesus auf den Boden, er bittet und bettelt und fleht ihn an, mitzukommen. Mein Töchterchen liegt im Sterben. Mit 12 war das Mädchen damals schon fast im heiratsfähigen Alter, aber für den Papa ist sie immer noch sein geliebter kleiner Schatz, sein kleines Mädchen. Und der Schmerz und die Verzweiflung dieses Vaters, der sich an Jesus wie an den allerletzten Strohhalm klammert, das kann man wirklich so mit Händen greifen. Und dass Jesus helfen kann, stellt hier eigentlich gar keiner in Frage. Und dass er sofort mitgeht, ist auch selbstverständlich. Also jetzt kann doch gar nichts mehr wichtiger sein, als das, den Tod eines Kindes zu verhindern. Gerade noch so, die größte menschliche Tragödie, das unermessliche Leid. Und dann bleibt Jesus plötzlich stehen, wie angewurzelt, rührt sich nicht mehr von der Stelle und will wissen, wer ihn angefasst hat. Und dass seine Jünger ihn in dieser Situation zur Vernunft bringen und zum Weitergehen bewegen wollen, das ist ja klar. Es eilt jetzt. Seine heilenden Kräfte wurden noch nie dringender gebraucht als für dieses Kind. Sollte man meinen. Und jetzt stellen Sie sich den Vater daneben vor. Mit verzweifeltem Gesicht, wie er von einem Bein aufs andere tritt. Und dann noch die Menschenmenge dahinter, die schiebt und drängt und auf ein Wunder wartet. Und Jesus lässt sich nicht beirren. Er bleibt stehen wie der Fels in der Brandung. Jemand hat ihn berührt, nur seinen Mantel, aber nicht zufällig, sondern absichtlich. Jemand hat den Kontakt zu ihm gesucht und diese Berührung war mit einer Hoffnung verbunden. Und Jesus bleibt stehen und schaut sich suchend um. Wir haben alle in Corona-Zeiten viele neue Wörter gelernt und eins davon war für mich das Wort Triage. Wenn Ärzte sich in einer Dilemmasituation befinden und entscheiden müssen, wem sie helfen und wen sie sterben lassen, zum Beispiel bei einem großen Unfall oder weil nicht genügend Beatmungsplätze da sind, dann nennt man das Triage. Und dafür gibt's dann ethische Richtlinien und also ist so ein Extremfall. Aber ich kenne viele Menschen, die sich Tag aus, Tag ein in der Situation befinden, dass sie nicht allen gerecht werden können. Wenn die Eltern pflegebedürftig sind, die Kinder zum Lernen motiviert werden müssen, der Partner Aufmerksamkeit braucht und der Arbeitgeber sein Recht fordert und manchmal auch mehr, dann kann ich mich noch so sehr anstrengen. Es wird nicht reichen. Und solche Situationen quälen ja vor allen Dingen dann, wenn ich den Menschen gerecht werden möchte, wenn ich die Not doch sehe, wenn ich doch so gerne mein Bestes gebe und immer wieder an meine Grenzen komme, körperlich und auch psychisch. Wie hält Jesus das aus? Warum lässt er sich jetzt nicht einfach von der Menschenmenge treiben und tut einfach, was alle um ihn herum für das Dringendste halten? Ich glaube jedenfalls nicht, dass Jesus innerlich die Achseln zuckte und sich sagte, naja, wenn das Kind jetzt stirbt, egal, dann erwecke ich es halt nachher wieder zum Leben. Ich glaube etwas anderes. Wenn wir sagen, Jesus war Gottes Sohn, dann meinen wir, in keinem Menschen sonst war Gott so gegenwärtig auf dieser Welt wie in diesem Menschen Jesus. Gottes Gegenwart in der Welt kristallisiert sich in diesem einen Menschen. Und in dem, was Jesus sagt und was er tut, wird diese Gegenwart Gottes konkret. Das heißt aber auch, umgekehrt, Jesus als Mensch hatte wie niemand sonst ein Bewusstsein, eine Antenne dafür, dass Gott gegenwärtig ist. Jetzt, hier, heute, in diesem Moment und bei mir. Und dieses Bewusstsein, Gott ist hier, macht Jesus innerlich unabhängig von allem, was jetzt auf ihn einstürmt, was an ihm zerrt, was an ihm zieht. Gott ist hier, wo ich jetzt bin. Am Computer, während ich mit der Technik kämpfe. Am Küchentisch, an dem schon so lange kein Mensch mehr mein Brot geteilt hat. Im Pflegeheim, wo es so unangenehm riecht und wo ich zum 100. Mal dieselbe Frage gestellt bekomme. Zwischen Legosteinen und Gebrüll im Kinderzimmer. Vor der roten Ampel, wenn ich übermüdet bin und sowieso schon zu spät dran. Gott ist hier. Ich muss jetzt nicht woanders sein, denn Gott ist auch dort, wo ich jetzt nicht sein kann. Und weil Gott in ihm so gegenwärtig ist, kann Jesus selbst ganz da sein. Er spürt im Gewühl, im Gedrängel, im Geschubse die eine Berührung, die anders ist. Er spürt, dass diese Berührung etwas in ihm selbst verändert und dass eine heilende Kraft von ihm ausgegangen ist. Die Gegenwart Gottes macht ihn aufmerksam für sich selber und aufmerksam für die Not, die er sonst nicht sehen könnte. Für das stumme Elend hinter seinem Rücken. Und Jesus macht sich auf die Suche. Und dann kniet vor ihm diese Frau, bleich, am ganzen Leibe zitternd und fängt an zu erzählen und hört nicht mehr auf. Dauerblutungen, 12 Jahre lang. Niemand kennt die genaue Ursache. Niemand kann helfen. Ein Arzt nach dem anderen doktert an ihr herum, manche feinfühlig, manche grob, aber jeder will Geld dafür sehen, bis sie keins mehr hat. Sie muss die unmöglichsten Fragen beantworten. Sie muss intime Untersuchungen über sich ergehen lassen. Ihr werden noch mehr Schmerzen zugefügt, die Blutungen werden schlimmer. Und dazu kommt dann die fürchterliche Erschöpfung durch diesen ständigen Blutverlust. Und sie ist schutzlos. Sie hatte einmal eigenes Vermögen. Also kann sie weder einen Vater noch einen Ehemann haben, sonst hätte dieses Geld in der damaligen Gesellschaft nämlich dem Mann gehört. Sie leidet körperlich, sie ist arm und sie ist einsam. Sie traut sich kaum noch in die Öffentlichkeit aus Angst vor peinlichen Situationen, vor Flecken auf der Kleidung. Und dazu kamen damals noch religiöse Tabus. Menstruationsblut machte Frauen kultisch unrein. Und zwar nicht nur die Frau selbst, sondern jeden Stuhl, auf den sie sich setzte, jeden Teller, den sie anfasste, jede Hand, die sie schüttelte. Ein Fest mitfeiern oder einen Gottesdienst besuchen? Keine Chance. Diese Frau hat von Jesus gehört und davon, dass er auch in aussichtslosen Fällen helfen kann. Nur, welche Möglichkeiten hat sie denn realistischerweise, sich überhaupt helfen zu lassen? Soll sie sich jetzt vor diesem ledigen jungen Handwerker aufbauen und ihm ihre Menstruationsstörungen erläutern, während seine Jünger und sowieso das halbe Dorf leicht angewidert zuhören? Oder soll sie sich dem Synagogenvorsteher in den Weg stellen? Dein Kind liegt zwar im Sterben, aber ich bin chronisch krank und das geht nun mal vor. Am Ende gibt es für sie eine einzige Option. Eine kurze Berührung dieses Mantels, heimlich von hinten, kein Blickkontakt, kein Wort. Was soll das schon bringen? Manchmal ist es schwer, die eigenen Kräfte und Möglichkeiten nicht zu verachten. Ich bin nicht so belastbar. Ich bin ja nicht so christlich erzogen. In unserer Familie ist das eben so. Wenn ich eine andere Ausbildung hätte, wenn ich mich besser durchsetzen könnte, wenn wir mehr Geld hätten, das geht nicht und das geht nicht und das geht auch nicht. Und deshalb muss alles so bleiben, wie es ist. Und der eine kleine Schritt, der vielleicht möglich wäre, der lohnt sich doch von vornherein nicht. Die Frau berührt nur den Mantel Jesu und begibt sich mit dieser völlig unscheinbaren Handbewegung in das Kraftfeld Gottes. Sie spricht kein Gebet, sie bleibt stumm. Sie zahlt keine Spende, dafür hat sie nicht das Geld. Sie engagiert sich nicht ehrenamtlich, sie schließt sich keiner Gemeinde an, sie bittet nur wortlos darum, dass die Gegenwart Gottes auch für sie gilt. Eine einzige kleine Geste, mehr geht nicht. Sie hat weder die Kräfte noch die Mittel dazu. Aber diesen einen winzigen Schritt, den sie gehen kann, den geht sie und spürt, wie sich in ihrem Innersten etwas verändert. Und Jesus hört sich die ganze lange Geschichte an. Und dann sagt er: Meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Meine Tochter. Das heißt, so wie der Synagogenvorsteher für sein Kind da ist, so bin ich für dich da. So liegst du mir am Herzen. So stehe ich für dich ein. Dein Glaube hat dich gerettet, das heißt, dein Versuch, dich in die Gegenwart Gottes zu stellen, an seine Kraft anzudocken, ist nicht zu armselig. Gott achtet diesen Funken Hoffnung in dir, diesen Mut zu einem winzigen Schritt. Und Gottes Heil gilt für dein Leben auch, jetzt und in Zukunft. Mitten in diese Szene platzt die Nachricht vom Tod des Kindes. Und eigentlich müsste Jesus dem Vater jetzt sein Beileid aussprechen, sich vielleicht noch für die Verzögerung entschuldigen und dann verabschieden. Für eine Heilung ist es definitiv zu spät. Aber Jesus geht mit dem Vater in das Trauerhaus, geht mit ihm in das Zimmer, in dem sein Töchterchen aufgebahrt ist, und die Gegenwart Gottes macht nicht Halt vor dem Tod. Eine Berührung und die Stimme Jesu rufen das Mädchen ins Leben zurück. Und trotzdem ist die Geschichte an dieser Stelle nicht zu Ende. Denn Jesus sagt noch zwei Dinge. Zum einen verbietet er den Anwesenden streng, irgendjemandem etwas zu erzählen. Zu groß ist an dieser Stelle die Gefahr des Missverständnisses. Die Gegenwart Gottes in dieser Welt, wie Jesus sie gebracht hat, beendet eben nicht alles Leid und allen Tod. Jesu Wunde, die Heilungen, auch die Wiederbelebung dieses einen Kindes sind nur Zeichen dafür, wie nah Gott den Menschen kommt. Zeichen für den Anbruch des Reiches Gottes. Aber was diese Gegenwart Gottes in der Welt wirklich bedeutet, das sehen wir erst am Kreuz, wo Jesus sich ganz und gar in das Leid hineinbegibt, wo Gott selbst leidet und stirbt. So weit lässt sich Gott auf diese Welt ein. Und das Zweite, was Jesus sagt, er befiehlt, dem Kind etwas zu essen zu geben. Dieses Leben, das das Mädchen geschenkt bekommen hat, ist zerbrechlich. Ihr Körper braucht Nahrung. Sie ist nicht unverwundbar. Irgendwann wird sie wieder krank werden, Schmerzen haben, sterben. Diese Wiederbelebung ist also nicht dasselbe wie die Auferstehung Jesu Christi. Und sie ist auch nicht dasselbe wie die Auferstehung, die Gott uns verheißen hat. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief von einem neuen Körper, den Gott uns schenken wird. Da funktioniert dann auch der Hals. Ein neuer Körper, der unvergänglich ist, der voll Kraft ist und beseelt von Gottes Geist. Darauf hoffen wir. Amen.